Ich freue mich riesig, wieder unseren Römerbrief aufzumachen. Kapitel 13, möchten weitermachen. Ich möchte nochmal Vers 8 lesen. Es geht ja darum, dass wir in einer untilgbaren Schuld stehen. Also wenn du schuldfrei sein möchtest, Pech für dich. Also hier das Wort zeigt uns auf, es gibt eine Schuld, die nicht getilgt werden kann und von der du dich auch nicht freisprechen sollst. Kapitel 13, Vers 8. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ich möchte damit anfangen. Einer, der ein Haus bauen möchte, der setzt sich hin, er entwirft Pläne, er macht sich Gedanken, wie er das machen wird. Er hat ein Projekt. Man kann das auch mit anderen Sachen vergleichen, nicht unbedingt mit einem Hausbau, aber mit einem Projekt, das du vorhast, das vielleicht nicht so klein ist, das Herausforderung benötigt. Und wisst ihr, du hast das vielleicht vor dir und es ist alles klar, du weißt, hier geht's lang. Vielleicht hast du eine Aufgabe auf Arbeit gekriegt, die du erledigen sollst und du hast ein bisschen ausgearbeitet und weißt, wo es hingeht, wie du das klären musst. Aber wenn du mittendrin stehst, auf einmal kommen die Fragen auf. Ist es nicht so, Kinder, wenn der Lehrer eine Aufgabe vielleicht erteilt hat in der Klasse, dann denkt ihr, ja, es ist alles klar. Los geht's. Und dann setzt du dich hin und fängst an und dann kommen auf einmal die Fragen, wo du sagst, ups, ich dachte, das wäre alles klar, aber jetzt ist gar nichts mehr klar. Genauso ist es ganz oft mit dem Wort Gottes. Wir lesen drüber, wir sagen, wir studieren, wir lesen das Wort, aber wenn du dich nicht hinsetzt, wie bei einem Hausbau und anfängst zu bauen, dann entdeckst du Sachen nicht und es ist auch nichts fraglich bei dir. Du denkst, ja, das ist alles klar. Wenn du aber in die Details hineingehst, dann entstehen auf einmal Fragen, wo du sagst, oh, wie verhält es sich denn damit? Wie kann ich das beantworten? Und vielleicht hast du diesen Vers schon zigmal gelesen und du sagst, dieser Vers ist so klar, wie eine saubere Fensterscheibe, also jetzt nicht diese. Okay? Dieser Vers ist klar, aber wenn du darüber nachdenkst, dann wirft er Fragen auf. Und ich möchte dir vielleicht ein paar Fragen stellen, die dieser Vers aufwirft. Wir lesen den nochmal. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Das, denke ich, haben wir behandelt und ist klar. Das Zweite, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Habt ihr eigentlich liebe Nachbarn vielleicht neben euch? Also wohnen? Ich kann von unseren Nachbarn behaupten, wir haben liebe Nachbarn. Sehr liebe Nachbarn, die sich um andere kümmern, die wirklich Liebe leben. Bedeutet das, ich lese es nochmal, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ich stelle eine andere Tatsache in den Raum, die uns bei dieser Frage zum Nachdenken bringen soll. Könnt ihr euch erinnern an den reichen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Das ewige Leben, die Herrlichkeit, den Himmel zu haben. Und Jesus führt ihn zurück und sagt, halte die Gebote. Wenn dieser Text uns hier sagt, wer den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt, dann bedeutet das, hier hast du doch eine Möglichkeit, hier hast du endlich eine Präsentation eines Evangeliums, dass du gerettet werden kannst, dass du den Himmel haben kannst, durch einen Weg, der Liebe heißt. wenn du den anderen liebst, hast du das Gesetz erfüllt und somit die Frage, die dieser reiche Jüngling Jesus stellt, wie kann ich das ewige Leben haben, sagt Jesus, okay, das Gesetz erfüllen und hier haben wir, du sollst lieben. Also könnte man sagen, derjenige, der liebt, hat das Gesetz erfüllt und hat sich den Himmel verdient, die Herrlichkeit. Der kann sich jetzt lobpreisen, er kann sich beglückwünschen. Den Menschen kannst du gratulieren. Ist es das, was dieser Text sagt? Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Sind diese Fragen dir aufgefallen? Hast du das gesehen, ob das der Text wirklich so beantwortet? Geht es darum? Und wir müssen sagen, ganz klar, nein, darum geht es überhaupt nicht. Das möchte der Text in keiner Weise sagen. Denn wir wissen, dass zum Beispiel Hebräer 11, Vers 6 es deutlich macht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Ist es das, dass dieser Text vielleicht sich nicht an Ungläubige, sondern sagst du, oh, das richtet sich an Gläubige. Wenn du erstmal ein Kind Gottes bist, dann hast du erst die Kraft des Heiligen Geistes, das Gesetz zu erfüllen. Und das durch die Liebe. Okay? Wenn du erstmal ein Kind Gottes bist, dann kannst du das Gesetz Gottes durch die wahre Liebe Gottes erfüllen. Und somit erfüllst du das Gesetz. Ist es das, was dieser Text sagt? Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Da muss ich uns zurückführen zu den Galatern. In der ganzen Provinz Galatien kam diese Lehre nämlich hinein, dass du musst erstmal Kind Gottes sein, du musst gerettet werden, du musst auf Jesus Christus vertrauen und gerechtfertigt sein durch den Glauben an Jesus Christus. Alles super perfekt, so ist es. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, okay, dann haben wir hier gewisse Sachen aus dem Gesetz, die musst du erfüllen. Und Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 3, schreibt, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt jetzt im Fleisch vollenden. Das heißt, der Anfang war für euch klar. Gnade und Glauben, Vertrauen auf Gott allein. Das war deutlich. Darüber habt ihr nicht gezweifelt und das kreidet ihr auch nicht an. Aber jetzt, wo ihr gerettet seid, jetzt, wo ihr auf Gottes Gnade hofft und vertraut, jetzt zieht ihr Dinge hinein und sagt, okay, jetzt machen wir diese Sachen des Gesetzes gültig, die wir einhalten möchten. Und er tadelt das so stark, dass er zu ihnen sagt, ich habe Zweifel um euch, ob ihr überhaupt Kinder Gottes seid, ob ihr überhaupt echt seid. Also sehen wir, er schließt das aus. Auch das kann nicht sein, dass es an einen Gläubigen gerichtet ist, der jetzt als Kind Gottes mit der Kraft des Geistes zurückgeführt wird zum Gesetz, um es zu halten. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Als nächstes möchte ich das aufgreifen, worüber wir letztens flüchtig drüber gegangen sind, aus Mangel an Zeit, wo Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, eine Aussage macht, Vers 22. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ihr Lieben, es ist wichtig für einen jeden, für uns als Kind Gottes, dass ihr fest gegründet seid in der Lehre Gottes. Dass ihr fest gegründet seid, wenn Menschen zu euch kommen und euch überführen wollen, euch angreifen wollen mit gewissen Sachen, dann ist es wichtig, dass ihr die Schrift kennt. Und aus diesem Grund möchte ich euch zurückführen zu diesem Text, dass wir uns gemeinsam das nochmal angucken. Was bedeutet hier, ich hatte das letzte Mal erwähnt, dass das Gesetz Gottes, das er hier erwähnt, nicht ein anderes Gesetz ist, wie das ganze Gesetz, sondern dass das die Absicht des Gesetzes ist, das Ziel des Gesetzes. Guckt mal, wir haben in Vers 22, spricht er davon, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes. Dann in Vers 25 spricht er wieder vom Gesetz Gottes. Und in Kapitel 8, Vers 7 spricht er wiederum von dem Gesetz Gottes. Ihr könnt diese drei Stellen markieren. Die gehören zusammen und die bilden eine Einheit. Und mittendrin erklärt er die Bedeutung dieses, was bedeutet das Gesetz Gottes? Warum möchte ich, dass wir hier Klarheit verschaffen? Weil, wenn das nämlich das Gesetz Gottes, wenn er uns zurückführen möchte und sagen möchte, hört mal zu, ich habe Lust an den Geboten, an den Satzungen Gottes als solche, die gegeben wurden als Satzungen, als Freude und Interesse und Lust am Buchstaben, dann haben wir ein Problem. Dann werden wir tatsächlich als Kinder Gottes zurückgeführt zum Gesetz und verpflichtet, das Gesetz zu halten mit Gottes Kraft. Und das möchte ich aufzeigen, dass dieser Gedanke nicht richtig ist. Wir werden nicht zurückgeführt als Kinder Gottes zu dem Gesetz. Deswegen braucht es eine Erklärung. 7, Vers 22. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Also, Paulus hat Freude. Paulus hat Lust und Verlangen daran, an dem Ziel der Gebote, an dem Ziel der Gesetze, an Christus Jesus. Das Gesetz führt uns zu Christus und daran hat er Freude und nicht an dem Buchstaben, an den Geboten Gottes als solchen, um sie zu erfüllen. Wir nehmen zu Hilfe Galater 4, Vers 21. Wieder die Galater, die hatten nämlich das als Kinder Gottes, wollten sie jetzt das Gesetz hinzubringen, um das zu erfüllen. Galater 4. Er wendet sich an die Galater und sagt, sagt mir, gibt mir eine Antwort, ihr lieben Galater, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, ist identisch, ich habe Verlangen, ich habe Lust, wenn wir sagen, das Gesetz Gottes bedeutet einfach die Gebote. So sind diese zwei Texte identisch. Ja? Ich habe Lust an den Gesetz Gottes und ich sage, das bedeutet hier nicht das Gesetz Gottes, sondern das Ziel, das das Gesetz Gottes hat. Das sehen wir aus Galater 4, Vers 21. Also, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Den einen von der Magd. Okay, das ist Hagar. Sie war eine Sklavin, die er mitgebracht hat. Sie war eine Sklavin im Haus und er sollte sie heiraten auf das Geheiß seiner Frau, weil sie keine Kinder haben konnte. Okay, den anderen von der Freien. Und dieser Sohn, der eine war von der Magd und der anderen von der Freien, von der Sarah. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Das heißt, da war kein Wunder in dem Sinn, sondern das war einfach der natürliche Verlauf, die Geburt eines Menschen durch die natürliche Zeugung. Und der eine war einfach durch das Handeln der Menschen. Und jetzt zum Zweiten. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, also von dem Handeln der Menschen. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Und jetzt erklärt er das. Das hat einen bildlichen Sinn. Das ist nicht einfach so geschehen. Das ist nicht pure Geschichte. Und hier bringt Paulus Allegorie hinein. Und ich würde auch nur so weit gehen, wie Paulus das macht. Okay, er erklärt diese zwei Frauen, diese zwei Geschichten. Das sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine von Berg Sinai, das zu Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien, da wo die Gesetze gekriegt haben, um sie zu halten und um durch das Halten der Gesetze gerechtfertigt werden. Und entsprechend dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dies ist die Mutter von uns allen. Also, was Menschen tun können, bedeutet das Halten der Gesetze, der Geboten. Und das ist ein Bild von Hagar. Ein Bild zur Knechtschaft. Er sagt, hier, guckt mal, und das Kind von der Freien, das ist ein anderer Bund. Nicht durch das Halten, nicht durch das Wirken von einem Menschen, sondern allein durch die Gnade Gottes. Wisst ihr, warum Abraham und Sarah so lange kein Kind gekriegt hatten? Weil Gott es klar machen wollte, dass die Rettung durch Jesus Christus ist einzig und allein das souveräne Handeln Gottes. Deswegen musste Abraham und Sarah bis 100 Jahre warten, damit jeder Verdacht ausgeschlossen ist, dass da Menschen am Werk sind, weil Gott ein Bild bringen wollte und aufzeigen wollte von diesen zwei Bündnissen. Und deswegen macht er Paulus das hier deutlich, hört mal zu, zurückzugehen zu diesem ist ein völliges Missverständnis des ganzen Heilsplan Gottes. Wenn ihr denkt, dass ihr als Kinder Gottes wieder zurückgeführt werdet zu dem Gebot, zu dem Gesetz Gottes, dann habt ihr grundsätzlich etwas nicht verstanden. Am Kern des Evangeliums. Also ist mein Argument dadurch, dass Paulus hier unmöglich das meinen kann, denn ich habe Lust, ich habe Verlangen am Gesetz Gottes, dass er unmöglich uns zurückführen möchte und das Gesetz, die Gebote als solches hier im Sinn hat. Wir lesen weiter. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung, also gegen das Gesetz des neuen Menschen streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, ich lese weiter. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt kommt der Fazit. Jetzt kommen zwei Schlussfolgerungen, okay? Die Betrachtung des Paulus. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, also mit dem inneren Menschen, dem Gesetz Gottes. Ich leiste Sklavendienst dem Gesetz Gottes. Hier ist nochmal ein Argument dafür, dass er nicht über das Gebot als solches spricht, sondern um die Absicht des Gesetzes. Er leistet Sklavendienst wem? Christus Jesus. Er lebt für Christus Jesus. Er leistet nicht mehr Sklavendienst dem Gesetz. Mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Okay? Das, ja. Weiter, Vers 1. So gibt es nun jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Okay, es gibt keine Verurteilung mehr für diejenigen, die Freude und Gefallen an dem Gesetz Gottes haben, an Christus Jesus. Vers 2. Warum? Hier kommt nochmal die Erklärung. Und hier, denke ich, erklärt er selber, was dieses Gesetz ist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, dieses Gesetz Gottes, das Gesetz des Geistes in Christus Jesus, dass wir in Christus Jesus hineinplatziert werden, die Möglichkeit der Stellvertretung. Das ist die Absicht des Gesetzes, das aufzuzeigen. Leute, hier ist Sünde, aber es gibt die Möglichkeit der Stellvertretung. Es gibt ein Lamm Gottes. das stellvertretend dasteht. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, dass du hineinplatziert werden kannst in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Von dem Gesetz, das Sünde in deinem Leben offenbart hat und das dich gegen die Wand gedrückt hat und Sünde aufgedeckt hat in deinem Leben. Davon bist du jetzt frei gemacht. Denn was dem Gesetz unmöglich war, hier erklärt er jetzt, wie das geschah, wie du in Christus Jesus hineinplatziert wurdest, wie und warum es keine Verdammnis gibt. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Hier hast du die Stellvertretung. In der gleichen Gestalt wie das Fleisch, also wie der Mensch ist. Wie das Fleisch der Sünde, sündiger Mensch, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch, im Menschen, im Wiedergeborenen, im Fleisch Verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und hier der letzte Argument und letzter Punkt zu diesem, warum es nicht sein kann, dass er über das Gesetz spricht. Wisst ihr, viele Menschen, auch die nicht an Christus Jesus glauben, die nicht in Christus Jesus hineinplatziert sind, haben Freude, haben Gefallen an den Gesetzen Gottes. Viele Länder, viele Städte, also ein Staat, funktioniert nur dann gut, wenn er unter den Gesetzen Gottes steht und wenn der Staat die Gesetze Gottes befolgt. Hier heißt es aber, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Es stellt sich nicht darunter. Es hat keine Freude, es hat kein Verlangen zu dem Gesetz Gottes. Es hat kein Verlangen zu dem Evangelium, zu der rettenden Botschaft. Das ist für ihn eine Torheit. Wenn ihr 1. Korinther 1, Vers 19 liest, da macht Paulus das deutlich, dass er sagt, das Evangelium, die rettende Botschaft von Christus Jesus, dass ein Mensch hineinplatziert werden kann und gerettet wird durch Christus, das ist eine Torheit. Eine Torheit, dass Christus dafür sterben muss, dass Gott seinen Sohn gekreuzigt hat, dass Gott getötet wurde, das ist Unsinn. Jeder, der natürliche Mensch, er lehnt das ab. Also, das ist das Argument, warum Paulus, was ich sagen möchte, dass Paulus uns nicht zurückführt zum Gesetz durch Römer 7, Vers 22 und 25, weil es hier nicht um das Gesetz als Buchstabe geht, sondern um das Ziel des Gesetzes. Und da führt er uns zurück und sagt, guck mal, in Christus allein, das ist die Absicht des Gesetzes, zu Christus zu bringen, in Christus hinein zu platzieren und in Christus zu erziehen. Also, in welch einer Verbindung stehen wir denn jetzt nun zum Gesetz als Kinder Gottes? In welch einer Verpflichtung stehen wir als Kinder Gottes zu dem Gesetz? Erstens, wir stehen in der Verpflichtung, dass das Gebot Gottes, die Schrift ist das Wort Gottes und ist nützlich zur Erziehung. Ich lese 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. In dieser Beziehung, in diesem Verhältnis stehen wir in der Verpflichtung zu dem Gesetz, zu den Geboten, weil es uns erzieht. 2. Timotheus 3, Vers 16. Was dabei zu beachten ist, was Paulus Timotheus im ersten Brief schreibt, wo er ganz genau darauf eingeht und sagt, wir wissen aber, Vers 8, Kapitel 1, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. 2. Timotheus 3, Vers 16, die Belehrung ist dann nützlich und richtig, wenn das Gesetz richtig verwendet wird. Wenn das aus der richtigen Perspektive gemacht wird, im richtigen Verhältnis. Ich gebe ein Beispiel. Wenn du gelesen hast und du ein Mann bist, dass du dir den Bart wachsen lassen sollst und du siehst das, oh okay, ich will das machen, dann lass dir den Bart wachsen. Okay? Aber komm nicht damit und erzähl nicht, oh, das ist ein Gebot Gottes. Wir sollten eigentlich, hier steht ja nicht für mich persönlich, sondern hier, das ist an die Männer gerichtet, die sollen sich den Bart wachsen lassen. Und wenn dich einer fragt, warum lässt du dir den Bart wachsen? Das ist ein Gebot Gottes. Gott hat es befohlen, dass die Männer sich die Bärte wachsen lassen und sie nicht schneiden. Okay? Das wäre eine verkehrte Anwendung, das wäre ein Missverständnis. Und ich führe zurück, 1. Timotheus 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Gesetzmäßig anzuwenden ist das so anzuwenden, wie uns die Apostel es aufzeigen, wie es gemacht werden soll. Denn wir sind im Prinzip frei vom Gesetz. Das Zweite, in welch einer Verpflichtung stehen wir gegenüber dem Gesetz? Und zwar, weil das Gesetz nicht weggetan wurde, weil das Gesetz nicht annulliert wurde, sondern immer noch da ist und präsent ist für einen jeden, der nicht in Christus Jesus steht. Weil nur derjenige, der in Christus Jesus hineinplatziert wurde, nur der ist nicht frei vom Gesetz. Ich lese nochmal Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, dem Gesetz gestorben, wie durch Christus, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und hier kommt unsere zweite Verpflichtung. Wir sind in Christus Jesus hineinplatziert worden. Aus dem Gesetz hinaus und in Christus Jesus hinein. Und was gilt in Christus Jesus? Er hat ein Gebot gegeben. Ich gebe euch ein neues Gebot. Johannes 13, Vers 34. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das Gebot in Christus Jesus. Und unsere Verpflichtung gegenüber dem bestehenden Gesetz, denen gegenüber, die noch unter dem Gesetz leben, zeigt er hier in den folgenden Versen auf. Und das möchten wir jetzt lesen. Von Vers 8. Von Vers 9. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um die Sache des Anstoßes. Wenn du in dem Gebot Christi, in das du hineinplatziert wurdest, lebst, dass du den Nächsten liebst, dann darfst du wissen, die Liebe ist nicht gegen das Gesetz. Alles, was das Gesetz gebietet, das deckt die Liebe ab. Das deckt die Liebe zu. Du brauchst keine Angst darüber zu haben, dass du das Gesetz Gottes misshandelst oder nicht hältst. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann ist das alles mit im Begriff. Und er geht hier einfach auf einige Gebote Gottes drauf ein und erwähnt diese: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen und du sollst nicht begehren. Er zitiert das 7. Gebot, das 6., das 8., das 9. und das 10. Gebot, um einfach aufzuzeigen: Guckt mal, gegen keinen von diesen Geboten würdest du verstoßen, wenn du den anderen liebst. Und damit möchten wir heute erstmal abschließen. Also, du kannst getrost sein, wenn du als Kind Gottes lebst, wenn du das Gebot, in das du hineinplatziert wurdest, du sollst deinen Nächsten lieben, hältst, dann brauchst du keine Sorgen, keine Gedanken dir zu machen, dass du in irgendeiner anderen Verpflichtung dem Gesetz gegenüber stehst und es missachtest, wenn du in der Liebe lebst, zu der du aufgefordert und aufgerufen bist, zu lieben, deinen Nächsten wie dich selbst.